Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Im bekanntesten Gebet vom Christentum beten wir: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es meint, dass wir Gott darum bitten, unseren Glauben nicht zu prüfen, uns nicht auf die Probe zu stellen, uns nicht besondere Schwierigkeiten in den Weg zu legen, sondern uns von demjenigen zu erlösen, der die Versuchung bringt. Der personifizierte Böse, in der Bibel mit vielen Namen bekannt. Jesus hat die Bitte seinen Jüngern auferlegt, im Vater Unser, weil er wahrscheinlich sehr gut gewusst hat, wie schwer das es ist, wenn der Teufel einem in Versuchung führt. Wir machen heute weiter im Matthäus-Evangelium und kommen genau zu der Stelle, wo Jesus vom Teufel versucht wird. Und ich freue mich, den schwierigen und auch ein bisschen sperrigen Abschnitt heute mit euch anzuschauen. Ich tue noch beten zum Anfang. Vater, wir danken dir, dürfen wir uns hier versammeln, um aus deinem Wort zu hören, um dich anzubeten und Gemeinschaft zu haben miteinander. Du siehst, warum wir da sind, was uns in unseren Herzen bewegt. Bitte dich, sprich du zu jedem Einzelnen das, was er oder sie muss hören. Amen.
Ich lese aus dem Epheser 3, Vers 14 bis 21. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Ich lese aus dem 1. Mose 3, Vers 1 bis 8. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen.
Ich habe immer wieder gefragt, warum nur hat Gott den Baum in den Garten müssen stellen? Hätte er das alte Detail von der Schöpfung nicht können weglassen? Dann wäre nämlich der Sündenfall nicht gewesen und wir wären immer noch alle im Paradies. Wir würden weiterhin Früchte und Gemüse essen. Wir hätten keine Sorgen, keine Lasten. Die Geburt wäre eine Freude und nicht ein Schmerz. Es wäre einfach super. Ohne den Baum wären wir vielleicht wirklich noch im Paradies. Aber wir wären nicht frei. Ein Bibellehrer von mir hat mal gesagt, der Baum ist das grösste Geschenk, wo Gott den Menschen gemacht hat. Diese Aussage muss man zuerst einmal verdauen. Doch wenn man darüber nachdenkt, ja, dann merkt man, der Baum war die einzige Möglichkeit für die ersten Menschen, Ja oder Nein zum Ausdruck zu bringen. Es war die einzige Möglichkeit, Gott zu sagen, lieber nicht im Fall. Wäre der Baum nicht gewesen, dann wären Adam und Eva nichts gewesen als Marionetten Gottes. Und genau das hat Gott nicht wollen. Er hat ein Gegenüber wollen, das freiwillig bei ihm ist. Und darum ist der Baum ein Ausdruck vom freien Willen, den der Mensch hat bekommen. Andersrum kann man den Baum auch als eine Versuchung betrachten. Eine Versuchung in dem Sinn, dass es eine Prüfung ist. Der Baum steht dort und lockt mit seinen Früchten. Und nur das Wort von Gott heisst, nein, lass ihn in Ruhe. Wir können es als einen Test betrachten. Denn wenn man so die Bibel schaut, dann sieht man, dass Gott immer wieder Menschen getestet hat, wenn er Grosses mit diesen Leuten vorgehabt hat. Es gibt auch mehrere aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen, die durch schwere Zeiten sind gegangen und dann Grosses vollbracht haben für und im Namen von Gott. Und der Adam, der hat auch eine grosse Mission gehabt. Er war der Erste von der Menschheit. Von ihm sollen alle abstammen. Und darum hat auch er eine Prüfung auferlegt bekommen. Der Adam hat in dieser Prüfung versagt. Der Teufel in Form von einer Schlange hat Gottes Wort verdreht und der Adam dazu gebracht, die einzige Regel, die es gegeben hat, zu brechen. Konsequenzen sind bis heute spürbar. Und am Ende von Kapitel 3 treten Engel auf, die sich zwischen Menschen und das Paradies stellen und dem Menschen den Zugang zu Gott verwehren. Ja, der Text in die Lesung einfließen, weil nur auf dem Hintergrund dieser Geschichte die Versuchung von Jesus verständlich ist. Ich lese euch jetzt aus dem Kapitel 4 vom Matthäus-Evangelium den Abschnitt von der Versuchung von Jesus. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, hungerte ihn nach dieser Zeit. Und der Versucher trat heran und sagte zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber gab zur Antwort, Es ist geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Darauf nimmt ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und er stellte ihn auf die äußerste Spitze des Tempels, und sagte zu ihm, Bist du Gottes Sohn? dann wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, seinen Engeln wird er dich anbefehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Jesus sagte zu ihm, es ist aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm, das alles werde ich dir geben, wenn du jetzt niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg, Satan, denn es ist geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verlässt ihn der Teufel. Und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Es stellt sich ein grosses Problem, wenn wir an den Text ankommen. Und zwar haben wir doch mal gelernt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Dreifaltigkeit, Jesus ist auch Gott. Wie kann Gott in Versuchung geführt werden? Kann man Gott in Versuchung führen? Die Antwort aus der Schrift ist nein. Es gibt eine Stelle, wo es heisst, das gehe ich nicht. Wie kann denn hier Jesus, wenn er doch Gott ist, in Versuchung geführt werden? Und über diese Frage haben sich Theologen in den ersten 4 Jahrhunderten Köpfe eingeschlagen. Und die einen haben gesagt, Jesus ist eben ganz Mensch und darum hätte er in Versuchung geführt werden. Und die anderen haben gesagt, nein, Jesus ist ganz Gott und darum ist das nur sinnbildlich zu verstehen. Als Erklärung für uns, Jesus kann man nicht in Versuchung führen. Erst 450 Jahre nach Christus hat man sich in diesem Streit auf einen schweizerischen Kompromiss einigen. Man hat dann auf dem Konzil von Chalcedon die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre definiert. Die ist uns eigentlich kompliziert, löst aber alle Probleme. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, Jesus hat in sich zwei Naturen. Eine göttliche Natur, die ganz Gott ist, und eine menschliche Natur, die ganz Mensch ist. Und in der Person von Jesus sind die zwei miteinander verbunden. Und dann hat man 4 undefiniert. Man hat nämlich gesagt, die zwei Naturen, die sind unvermischt. Sie sind unverwandelt, sie sind ungetrennt und ungeteilt. Mit anderen Worten, so ich lese ich ein Zitat direkt aus dem 5. Jahrhundert, dabei wird keineswegs die Verschiedenheit der Naturen um der Einung willen aufgehoben. Vielmehr bleibt die Eigenart einer jeden der beiden Naturen gewahrt und verbindet sich zu einer Person. So haben Theologen ihr Problem gelöst. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Ein Widerspruch in unserem Denken, der aber aufgeht. Jesus hat wirklich als Mensch gelebt. Und er hat alles durchgemacht, was ein menschliches Leben ausmacht. Schreien nach Muttermilch, die Wirren von der Pubertät, Eltern, die streiten. Die Suche nach einer Lehrstelle war einfach, einfach das müssen machen, was der Vater gemacht hat. Aber alles andere, Hunger, Durst, Trauer, Jesus hat alles gekannt. Und eben auch die Versuchung, das Böse zu tun. Im Hebräer 4 lesen wir, vielmehr war Jesus, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Der Hebräer sagt also, Jesus hat die Versuchung durchgestanden, die gleichen, die wir ausgesetzt sind. Aber er ist erfolgreich geblieben und hat nicht gesündigt dabei. Da wird ein Unterschied zum Adam klar. Der Adam ist der Versuchung erlegen. Jesus hat in der Versuchung Kraft gezeigt und hat bestanden. Jetzt könnte man sagen, ist ja logisch, er war ja schließlich auch noch ganz Gott gewesen. Also ist es viel einfacher gewesen für ihn. Geht nicht auf, weil er ist eben auch ganz Mensch gewesen. Und ich denke, der Bericht von dieser Versuchungsgeschichte, der soll uns ganz fest die menschliche Seite von Jesus vor Augen führen. Und ihn uns ganz auf Augenhöhe zeigen. Jesus hat das durchgestanden, wo du und ich auch kennen. Doch er hat sich anders verhalten als wir. Leicht gefallen ist ihm das auf keinen Fall. Die Versuchungsgeschichte ist am Anfang vom Evangelium angesiedelt. Unmittelbar vorher ist Taufe im Jordan. Und als Jesus vom Johannes dem Täufer getauft wird, da taucht eine Taube auf, die auf Jesus runtergeht, und eine Stimme aus dem Himmel sagt: Das ist mein Sohn, der Geliebte. An ihm habe ich Wohlgefallen. An dieser Stelle wird Jesus zum ersten Mal in seinem Leben als Sohn von Gott bezeichnet. Da wird klar, dass er der Messias sein soll. Da wird klar, dass es seine Aufgabe sein soll, die Menschheit zurück zu Gott zu führen. Und der Versucher will das verhindern. Gott hat eine grosse Aufgabe für Jesus. Und so wie er alle Menschen prüft, die eine grosse Aufgabe haben, lässt er auch zu, dass Jesus jetzt prüft wird. Denn wir lesen, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Die Formulierung macht klar, der Heilige Geist ist es, wo Jesus in die Wüste führt. Gott führt die Versuchung herbei. Aber er macht sie nicht selber. Drecksarbeit lässt er vom Teufel noch machen. Der Heilige Geist führt und dort wird zugelassen, dass der Satan Jesus darf versuchen. Es wird zugelassen. Der Teufel kann nicht machen, was er will. Es wird zugelassen. Und wenn wir jetzt mal zurückdenken an Adam und Eva, habt ihr euch schon mal gefragt, was der Teufel eigentlich im Paradies verloren hat? Ich vermute mal, Gott hat zugelassen, dass er reinkommt. Damit er eine Versuchung oder eben eine Prüfung herbeiführt. Der Satan hat Zutritt bekommen und hat sich nicht hineingeschlichen. Doch im Vergleich zum Adam ist Jesus nicht übersättigt von guten Früchten, sondern hungrig. Der Text sagt, dass er 40 Tage in der Wüste ohne Essen war. Für die, die eine Fastenwoche mitmachen, 7 Tage ist schon recht lang. 40 Tage ohne Essen. Ja, gemäss Definition ist man dann tot. Wir können die 40 wörtlich nehmen und Jesus einen besonders starken Körper attestieren. Oder wir können die 40 Tage symbolisch deuten. Denn 40 kommt immer wieder vor im Alten Testament. Interessanterweise oft in Verbindung mit dem Mose. Der Mose fastet 40 Tage auf dem Sinai und bekommt dann die 10 Gebote. Und anschließend muss er 40 Jahre mit dem Volk durch die Wüste laufen. Die Zahl 40 verbindet also Jesus mit dem Mose. Und der Mose hat ja von sich gesagt, einen Propheten wie mich wird Gott euch erwecken. Die Zahl 40 tut also Jesus in Verbindung setzen mit dem Mose. Und noch einmal den messianischen, göttlichen Auftrag von Jesus unterstreichen. Ob jetzt das 40, 30 oder 25 Tage waren, das Ergebnis ist mehr oder weniger das Gleiche. Jesus wird ziemlich hungrig gewesen. Es heisst nichts von Durst, also eine Quelle hat es anscheinend gehabt. Und in diese Schwäche hinein, in den Hunger hinein, tritt der Versucher. Und das ist eine gute Strategie. Auch wir neigen dazu, eher dann gegen unsere Prinzipien zu handeln, wenn es uns schlecht geht. Auch wir sind dann anfällig für das Böse, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen oder uns nicht wohl ist. Und der Versucher tritt an Jesus heran und er stellt ihm eigentlich eine Frage. Er sagt ihm, bist du wirklich Sohn Gottes? Hast du dir die Stimme, die du bei der Taufe gehört hast, eigentlich nicht nur eingebildet? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Könnte der Versucher uns heute fragen. Und der Teufel sagt zu ihm, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann hast du doch alle Macht auf der Welt. Dann sprich, dass die Steine, die hier oben liegen, zu Brot werden. Und dann kannst du die Hunger stillen. Und stell dir vor, wenn du in die Welt raustrittst und überall Steine in Brot verwandelst, du wirst König sein und alle werden dich lieben und verehren. Mit hungrigem Magen ist das wahrscheinlich sehr eine grosse Verlockung. Der Teufel tut Jesus eigentlich dazu auffordern, seine Macht zu missbrauchen. Jesus hätte die Macht. Das steht ihm der Teufel zu. Aber Jesus hat die Macht nicht, um seine irdischen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um seinen Auftrag auszuführen. Und darum antwortet Jesus mit einem Bibelwort, das Wort von Mose übrigens. Er sagt ihm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Der Kontext von dem Vers ist im 5. Mose 8. Das ist eine der Abschiedsreden von Mose. So wie kurz bevor er stirbt, redet er nochmals zu seinem Volk. Und dort wird er sich daran erinnern, dass sie gehungert haben in der Wüste. Er sagt ihnen, Gott lehrte euch Demut, indem er euch hungern ließ. Und so hat Gott in sie wollen lehren, dass es eben mehr gibt als Brot, sondern dass man lebt vom Wort Gottes. Und aus dem Kontext wird klar, dass Jesus damit eigentlich sagt, mein Hunger erfüllt einen Zweck. Mein Leiden hat ein Ziel. Es ist eine Absicht dahinter. Es bringt mich näher zu Gott. Und ich werde jetzt nichts machen, um das zu verhindern, dass ich Gott näher komme. Somit geht die erste Runde an Jesus. 1-0. Doch der Teufel probiert es nochmal. Im Vers 5 wird er jetzt nicht mehr Versucher genannt, sondern Diabolos. Diabolos kennen wir auch aus unserem Sprachgebrauch. Griechisch, örtlich übersetzt, heisst das derjenige, der durcheinander wirft. Dia heisst durch und Bolos kommt von Ballo, das leitet sich das deutsche Wort Ball ab und der Ball tut man werfen. Darum heisst Ballo werfen. Und der Diabolos ist der, der das Ding durcheinander bringt. Er ist der, der die Sachen verdreht, damit sie nicht mehr so sind, wie sie eigentlich waren. Genau das hat er zum Beispiel gemacht bei Adam und Eva. Hat er gesagt, hat Gott wirklich gesagt das? Und er tut das Wort von Gott durcheinander bringen, Gott das Wort im Mund umdrehen, eben durcheinander werfen. Genau das wird er jetzt machen bei der zweiten Versuchung. Er nimmt Jesus mit und stellt ihn auf einen hohen Punkt im Tempel. Unter ihm eine grosse Menschenmenge von Leuten, die im Tempel ist. Ob sie ihn gesehen haben oder nicht, wissen wir nicht. Und dann macht der Teufel etwas ganz Perfides. Der Widersacher Gottes zitiert aus der Heiligen Schrift. Ja, der Teufel kennt die Bibel, aber Gott hat sie geschrieben. Er ist eben der Diabolos. Er nimmt das Wort aus der Bibel und dreht den Sinn um, in der Hoffnung, Jesus zu Fall zu bringen. Er sagt nämlich zu ihm, gump ab. Gumpi ab. Denn in der Bibel steht, seinen Engeln wird er dich anbefehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Klingt vernünftig. Ist biblisch. Also go for it. Und wenn man den Kontext anschaut, wo Jesus sicher kennt hat, dann weiss man, dass das aus Psalm 91 stammt. Und Psalm 91 handelt vom geliebten Sohn. Und was hat Jesus gehört in der Wüste? Nach der Taufe? Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Aha, Psalm 91 gilt also für mich. Und dort innen hat es eine siebenfache Zusage von Gott an geliebten Sohn. Es heisst, dass Gott den Sohn werde erretten. Gott wird ihn schützen. Gott wird seine Gebete erhören. Gott wird ihn befreien. Gott wird ihn zu Ehre bringen. Gott wird ihn sättigen mit einem langen Leben. Gott wird ihm sein Heil zeigen. Eine siebenfache Verheißung an Sohn. Und da ist klar, wenn jetzt ich der Sohn wäre und ich von dem Tempel komme, dann muss Gott mich retten, weil sonst kann er das Wort hier nicht einhalten. Und das ist die Logik, die der Teufel bei Jesus probiert. Er sagt ihm, Gott hat dir das alles versprochen. Tu es jetzt einfordern. Und genau das ist das Problem. Gott verheißt, und zwar vieles. Aber Gott allein bestimmt, wenn das Zahltag ist. Gott verheißt uns Frieden. Aber verheißt er uns den auf dieser Welt oder im ewigen Himmel? Die einen bekommen es jetzt und sollten es geniessen. Für die anderen ist es für später aufgekommen. Und wenn Jesus jetzt würde gumpen, dann würde er Gott in die Pflicht nehmen, jetzt sein Wort zu halten. Und das ist genau das, was Israel in der Wüste gemacht hat. Wo sie in Masa sind gesehen, sie sind dort gehockt und haben gesagt, Gott, du hast versprochen, dass du uns wirst versorgen. Jetzt wollen wir Wasser, und zwar sofort. Und der Mose hat mit dem Stab an den Felsen hauen und Wasser hat rausfließen, damit das Volk wieder zufrieden war. Hätte das Gott nicht gemacht, wären sie umgekehrt und wieder nach Ägypten gegangen. Dort hat das Volk Gott in die Pflicht genommen und ihm gesagt, jetzt musst du das erfüllen. Und im 5. Mose 6 richtet sich der Mose an sein Volk und sagt, denn in Masa habt ihr Gott herausgefordert. Aber ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn versucht habt in Masa. Und genau das zitiert Jesus gegenüber dem Teufel. Nein, ich werde jetzt Gott nicht testen. Ich werde nicht ihm verlangen, jetzt sein Wort einzulösen. Ich vertraue darauf, dass er einen besseren Zeitplan hat und genau weiss, was ich wann brauche. Und so damit geht auch die zweite Runde an Jesus. 2:0 für Jesus. Der Teufel geht nicht auf. Noch ein Versuch hat er. Und er nimmt Jesus mit. Und er stellt ihn auf einen hohen Berg. Und wahrscheinlich ist jetzt der Teil der Versuchung wirklich symbolisch zu verstehen. Denn es gibt keinen Berg der Welt, wo man das kann sehen kann, was man jetzt sieht. Denn es heisst, auf dem höheren Berg zeigte er Jesus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Er zeigt ihm das Römische Reich. Er zeigt ihm das Reich der Parther im Osten, wo so einen herrlichen Wein gemacht hat, dass die Römer immer importiert haben. Aber der Blick geht weiter. auf das Reich, das im Reich der Mitte ist, auf die Stammesreiche in Australien und überall, die ganze Welt, zeigt er ihm. Und beim Lukas, wo auch von dieser Geschichte berichtet, dort heisst es, dass der Teufel sagt, alle diese Macht will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Der Teufel behauptet von sich, er habe die Macht über die Welt. Und Jesus widerspricht nicht. Hat der Teufel die Macht über die Welt? Ja. Leider ja. Eigentlich hat ja der Mensch die Macht haben und die Erde verwalten. Aber mit dieser ganzen Geschichte um die Frucht herum hat er seine Führungsposition abgegeben an die Schlange. Und seitdem übt der Satan Macht aus über die Welt. Aber, das ist ganz wichtig, der Satan ist an der kurzen Leine Gottes. Gott setzt am Satan seiner Macht Grenzen. Und er begrenzt den Zeitpunkt durch von seiner Macht. Aber ja, vieles, so in dieser Welt ist, ist es so, weil der Teufel darf herrschen im Moment. Und der Teufel sagt, ich gebe die Macht wieder ab. Ich verzichte auf die Macht. Und ich gebe sie dir, Jesus. Und dann kannst du, während du auf der Erde lebst, so 80, 100 Jahre her, kannst du herrschen und alles ist gut. Kannst dein Friedensreich aufbauen. Und dann stirbst du, aber dann nehme ich sie wieder zurück. Ungefähr so wäre der Deal gegangen. Und alles, was Jesus hätte machen müssen, wäre einfach kurz seine Knie beugen und der Satan anbeten. Im Vergleich zu einer Kreuzigung ist das ziemlich einfach. Der Satan tut hier Jesus einen einfachen Weg vorschlagen. Er sagt ihm, Gott verspricht dir Ehre, Gott verspricht dir Macht, Gott verspricht dir ein Königreich, das gebe ich dir alles auch. Und von mir bekommst du nur, musst du mal kurz abbeugen. Du weißt, was Gott von dir verlangt. Du weißt es, was auf dich zukommt am Kreuz. Das ist doch viel zu brutal. Nimm doch die Abkürzung. Das ist einfacher. Geh den breiten Weg und nicht den schmalen. Ungefähr so ist die Versuchung zu verstehen. Und doch auch hier widerspricht Jesus wieder mit einem Bibelwort. Da sagt ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Er zitiert wiederum von Mose. Und dann, kurz vorher, kommt der erste Befehl, wo Jesus ausspricht. Er sagt, geh weg, Satan. Nach 3 Versuchungen ist es genug. 3-0 holst du ihn auf. Gang jetzt. Hier nimmt Jesus seine Autorität zum ersten Mal in Anspruch und weist den Teufel weg. Und der Schlusssatz von dieser Geschichte ist dann so, und siehe, Engel Gottes kamen herbei und dienten ihm. Und ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt mal sage, sie haben ihm etwas zu essen gebracht. Es steht nicht, aber jemandem dienen, der Hunger hat, Essen bringen, fände ich vernünftig. Und wir sehen hier einen wunderbaren Gegensatz. Noch eines zum Adam. Der erste Mensch, fällt in der Versuchung. Und die Engel kommen und stellen sich zwischen ihm und Gott. Der zweite Adam, so wird Jesus von Paulus bezeichnet, besteht in der Versuchung. Und die Engel kommen und dienen ihm. Und da wird ganz klar, Jesus ist auf gutem Weg. Er wird seine Mission fortsetzen. Er hat Versuchungen bestanden. Und er wird sein Werk vollenden. Er hat nicht die Abkürzung genommen, die ihm der Teufel vorgeschlagen hat. Er hat nicht seine Macht missbraucht. Und er hat Gott nicht in die Pflicht genommen. jetzt sofort sein Wort zu halten. Der Hebräer sagt, Jesus hat die gleichen Versuchungen durchgestanden wie wir. Und wenn wir die drei Arten von Versuchung anschauen, dann kennen wir die eine oder andere. Auch wir stehen in der Versuchung, Macht zu missbrauchen. Auch im geistlichen und religiösen Sinn. Und wir haben nur Leute um uns herum, die in Machtpositionen ihre Macht missbrauchen. Auch wir können in Versuchung kommen, Gott jetzt aufzufordern, jetzt zu handeln. Jetzt musst du mich trösten, denn du hast es verheißen. Jetzt musst du mir Frieden geben. Jetzt musst du mich glücklich machen. Aber das ist nicht das, was Gott verheißen hat. Er hat das alles versprochen. Aber Jesus vertraut darauf, dass Gott den Zeitplan kennt. Und so sollen auch wir uns darauf verlassen, dass Gott weiss, was wir in welchem Moment brauchen. Und Gott, Jesus, hätte nur können sein Knie beugen und den einfachen Weg gehen. Und auch für uns steht die Möglichkeit immer wieder offen, den einfacheren Weg zu gehen. Das Bekenntnis zu Gott zu verleugnen, den Glauben in den Hintergrund zu stellen, die Hoffnung lieber auf etwas anderes zu setzen. Jesus hat uns vorgelebt, wie wir in der Versuchung bestehen können. Indem er immer wieder sich auf das Wort Gottes berufen hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir wissen, was drinnen steht, damit wir in der Versuchung ähnlich handeln wie Jesus und sagen, ja, das stimmt zwar schon, aber Gott hat noch etwas anderes gesagt. Und auf das tun wir uns berufen. Und so wünsche ich uns allen Kraft, Energie und das richtige Wort im richtigen Moment, wenn wir gemeinsam unterwegs sind auf dem Weg ins Reich Gottes. Amen.